Aufenthalt, der Podcast aus Graz mit Popkultur und Politik, gutem Essen und schlechten Witzen.
Hier ist euer Lieblingspodcast mit einer neuen Serie Haubentaucher Shorts. Etwas kürzer und kompakter, aber dafür auch öfter, alle 14 Tage. Meistens aus aktuellem Anlass, aber nichtsdestotrotz von ewiger Gültigkeit. Den Auftakt macht ein Musiker, der hier in Folge 28 schon einmal in anderem Rahmen zu Gast war, Oliver Welter. Er hat uns auch etwas mitgebracht, die neue LP von Naked Lunch, die erste seit 12 Jahren. Sie handelt von Licht und einem Hauch von Todesahnung. In Summe eine kleine Sensation. Herzlich willkommen, Oliver, und danke, dass du den Weg zu uns gefunden hast.
Sehr gerne. Es war nicht leicht, hierher zu finden, aber ich bin da.
Wir sind im tiefsten Eggenberg.
Ja.
Das ist ja auch schön, wenn man mal einen neuen Stadtteil kennenlernt. Wie überrascht war eigentlich dein Label Tapete, dass du nach 2013 wieder mit einem neuen Album um die Ecke kommst?
Sehr überrascht, beziehungsweise haben sie ein irres Maß an Geduld aufgebracht und haben mir immer quasi die Stange gehalten. Also es war immer so, ich bin alle zwei Jahre dahergekommen und habe gesagt, jetzt ist es soweit. Ich habe genug Material, wir werden ins Studio gehen und habe dann irgendwie so ein halbes Jahr später dann immer einen Rückzieher gemacht. Und ich glaube, so 99 von 100 Plattenfirmen auf der Welt hätten Naked Lunch schon längst rausgeschmissen, aber Tapete Records war so wahnsinnig loyal. Ich glaube, weil wir ihnen noch Geld schulden, dass sie also quasi immer wahnsinnig unterstützend da waren und einfach jede erdenkliche Hilfe mir und uns angeboten haben. Und ja, und jetzt habe ich sie dann überrascht mit dem fertigen Produkt. Ja. Die sind nicht hoch.
Gut, wird sich schon ausgehen. Naked Lunch war für mich immer die Band für Menschen mit Geschmack und durchaus auch mit Sinn für das Düstere im Leben, so ansatzweise. Die neue Platte klingt für mich in vielen Passagen eigentlich hoffnungsvoll und nur in wenigen Momenten, sagen wir mal, verzweifelt oder halt düster. Wie kommt's?
Das muss jetzt sagen, dass ich jetzt schon im Zuge der Veröffentlichung dieser Platte einige Interviews schon hinter mir habe und da sind die Reaktionen ganz verschieden. Also andere Menschen nehmen das komischerweise ganz anders wieder wahr. Also gibt es so Feedback von Menschen, die sagen, das ist schwer auszuhalten, dass es so düster ist. Und ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Also
ja, das sind Typen, die halt sonst immer Mainstream hören. Dann ist es schnell einmal düster. Aber wir, die wir immer düster Sachen hören.
Die Presse, mit der ich spreche, die unterscheidet sich schon von einer Mainstream-Presse eigentlich. Aber egal, also es ist schön, wenn du das so siehst, weil ich sehe es jetzt eher auch so. Es gibt, also es ist jetzt kein Sommer-Sonne-Reggae-Album. Das hätte, glaube ich, wirklich am allermeisten mich überrascht. Und das kann ich aber gar nicht. Wir haben einfach versucht, irgendwie euphorische Elemente vielleicht noch weiter zu treiben, als wir es bislang getan haben. Also, und wenn, also quasi der Euphorie dann richtigen Raum zu geben und sie richtig zu füttern und dementsprechend quasi was das Dunkles abbildet, vielleicht gegenteilig eben noch ein bisschen verzagter zu machen oder was auch immer oder so. Aber grundsätzlich sehe ich auch, dass quasi, es steht ja auch, dass der affirmative Titel irgendwie, Lights and a Slight Taste of Death. Wir hätten auch mit Death beginnen können, dann wäre das Ganze anders ausgeschaut. Aber die Licht der, und das Plural ist mir da sehr wichtig, weil das Licht am Ende des Tunnels, an das glaube ich nicht. Aber die Lichter, die irgendwie quasi so eher als Option und Möglichkeit für uns alle stehen, irgendwie, die stehen an vorderster Stelle, ja.
Die Platte klingt für mich auch im ersten Drittel zumindest nach großer Bühne und großem Anspruch. Das ist vielleicht auch das, was du mit Euphorie gemeint hast. Ihr bleibt aber bei der Wahl der Konzertlocations eurer Linie treu und auch des Labels nach wie vor in der Kategorie klein, aber fein, hätte ich mal gesagt. Wie wichtig ist für dich die gute alte Indie-Haltung nach den ja ziemlich durchwachsenen Major-Erfahrungen?
Ich weiß nicht, was mit Indie-Haltung gemeint ist. Wir sind auf dem...
Was ich damit meine, erklär es vielleicht kurz. Du warst jetzt eben 12 Jahre mit der Band quasi nicht zu erleben. Es gibt, glaube ich, eine ziemliche Aufbruchstimmung da auf der anderen Seite, also beim Publikum, oder zumindest wird mir das halt so signalisiert. Die Leute freuen sich auch. Das heißt, PPC ist vielleicht gar nicht so groß in Graz jetzt einmal zum Beispiel. Also da gab es wahrscheinlich größere Locations Und ich habe aber mir gedacht, eigentlich ist der Tourplan vielleicht sogar ein Hauch kleiner als früher von den Locations, aber so, es ist Indie, ja. Weil, ich meine, die Wiener Stadthalle wird es jetzt nicht spielen, aber es klingt eigentlich groß, ja.
Ja, aber jetzt, ich stehe jetzt keinen Widerspruch, weil man kann ja irgendwie das gigantisch größte Album aller Zeiten aufnehmen und dann trotzdem vor 100 Leuten spielen oder sowas. Also unsere Ansprüche sind jetzt quasi eher so realistischer Natur. Wir waren einfach wahnsinnig lang weg und wir haben jetzt nicht eine weltweite Fanbase, muss man auch bei der Wahrheit bleiben, wie Radiohead oder so. Da kannst du dann einfach 30 JK-Platten rausbringen oder fucking Oasis und dann verkauft halt 100 Mal hintereinander alle Stadien dieser Welt. Das ist leicht. Da muss man einfach realistisch bleiben und sagen, wir wissen jetzt nicht genau, wie viele da draußen noch da sind, die Naked Lunch auch live hören wollen. Das ist keine Ahnung. Und ja, dann steckt man sich quasi so vernünftige Ziele einmal, bevor man eben dann vor leeren Hallen spielt oder so. Das bringt ja auch nichts. Also besser ein restvolles BPC als ein halb gefülltes Orpheum.
Jetzt sind wir natürlich noch in der Vorwärmphase. Also jetzt wissen gerade einmal so die Medien Bescheid, dass ihr kommt und dass es Konzerttermine ja schon gibt. Aber gibt es schon so ein bisschen Nachfrage? Wird das womöglich schon ein bisschen eng oder sind wir da noch zu früh dran?
Nein, also zu den Vorverkaufssachen kann ich nichts sagen. Also ich weiß nicht, wie da die aktuellen Zahlen sind. Okay. Ich traue mich da gar nicht fragen, ich bin ein bisschen feiger. Ich möchte es jetzt gar nicht wissen, weil die Platte ist noch nicht draußen und man wird sehen. Und genau, und jetzt hoffen wir das Beste.
Ohne da jetzt in Details gehen zu wollen, aber du hast in den vergangenen Jahren viele Höhen und Tiefen durchlebt. Das Album fühlt sich entsprechend da ein bisschen nach einem Resümee an. Das beginnt schon mit dem Auftakt To All and Everyone I Love. Versprichst du mir oder uns, dass es das noch nicht war mit Naked Lunch?
Nein, das verspreche ich auf keinen Fall. Das weiß ich nicht. Dazu kann ich mich weiter nicht äußern. Ich weiß nicht, wohin es mich treibt. Ich weiß nicht, was die Band hintreibt. Kann sein, dass das die größte Flop-Platte der Menschheitsgeschichte wird und dann muss ich mal die Sinnfrage noch einmal stellen irgendwie. Mag ich mich dem noch einmal aussetzen, weil das ist kein einfacher Prozess, eine Platte zu machen, zumindest für mich nicht. Und das würde ich in einem Jahr dann beantworten wollen.
Kommst einfach wieder, jetzt findest
du ja sehr gerne, ja, jetzt weiß ich wohin, ja.
Eben, ich meine, in einem Jahr sind wir, glaube ich, um ein Eck weiter, aber nicht viel weiter. Von wegen Prozess in den Presseunterlagen steht, du hättest in den 12 Jahren seit dem letzten Album viel Material gesammelt und wieder vernichtet. Wie war denn dann der Auswahlprozess für Lights and a Slight Taste of Death, wie die Platte heißt? Wie lange hat sich das Ganze hingezogen, die Arbeit an der Platte?
Im Endeffekt viele, viele Jahre. Also genau kann ich das nicht mehr beziffern, weil wir haben mit diesem Album da so konkret oder für ein Album zu schreiben, wir haben im 2012 das letzte Album rausgebracht, haben dann relativ viel gespielt auch und haben 2015 so eine oder 2014 war das eine Best-of und eine Singles-Collection. Dann habe ich zusammen mit meinem damaligen Partner noch zusammen viel Musik gemacht, ich habe wahnsinnig viel Theatermusiken gemacht und so. Und da waren irgendwie so die Jahre auch gefüllt und dann gab es eben zwei, drei kleine oder größere Tiefs auch, in denen mir Schreiben quasi unmöglich ist. Also ich kann dann in diesen Phasen nicht schreiben, sondern nur reflexiv, immer aus quasi dem wieder entsprungen ist. Und es ist so, dass ich habe da diese Zeit so quasi vor Corona und nach Corona und es gibt einfach vier Stücke auf diesem Album, die davor entstanden sind, vorgeschrieben wurden. Und der Rest habe ich dann, nachdem ich sehr viel verschmissen habe, eben auch sein klassisches Covid-Album, das ganz viele gemacht haben irgendwie, was ich unfassbar schlecht gefunden habe dann in der Nachbetrachtung, irgendwie über Zustände schreiben, die dann alle zwar erlebt haben, wie große Einsamkeit oder Vereinsamung und sowas, und das ist irgendwie so ein Grundzustand, mit dem ich mich immer beschäftige, so irgendwie. Und deswegen war es unsinnig, irgendwie das rauszubringen. Genau, und dann hat sehr vieles den Weg in den virtuellen Mistkübel gefunden. Und ich habe dann, als ich mich entschlossen habe, es muss jetzt ein Album her, bis auf diese vier Stücke alle relativ schnell angeschrieben. Da ging es wahnsinnig schnell dann.
If This Is The Last Song You Can Hear heißt eine Nummer. Der Wolfgang Pollanz und ich haben einmal einen Sammelband mit letzten Liedern herausgebracht. Leider leben da gar nicht mehr alle Autoren, wie zum Beispiel der Martin Blumenau. Meine Frage, deine ultimative Playlist lautet wie?
Oh, Playlist, das sind ja viele.
Naja, so drei Songs hat man üblicherweise, die man zum Schluss nochmal spielen darf, obwohl man nicht mehr dabei ist.
Auf alle Fälle, weil ich halte das für den absolut besten Popsong aller Zeiten und das Lied, das mir am meisten immer abgeholt hat und immer noch abholt, ich kriege immer noch Gänsehaut, wo ich das Lied schon 250 Mal gehört habe, ist Heroes von David Bowie. Das hat ja einfach für das ultimative Machwerk, was Pop betrifft. Dann wäre wohl ein Stück von Leonard Cohen dabei. Da müsste ich jetzt lügen, wenn ich mich auf eines festlegen würde. Und wahrscheinlich Pale Blue Eyes von Velvet Underground. Mhm. Also das sind sehr friedliche Stücke und bis auf dieses wahnsinnig euphorische und lebensbejahende Heroes.
Mhm. Es gibt mindestens einen Song auf dem Album, wo ich finde, du klingst ganz schön ähnlich wie dein Sohn Oscar. Weißt du, welchen Track ich meine?
Nein.
All the Same.
Also das geht, glaube ich, 4 Keller weiter runter, als Oscar jemals war. Aber,
ja, aber irgendwie habe ich mir gedacht, hey, da höre ich auf einmal die Verwandtschaft. Das ist
ja, es ist ja schön, dass es jetzt so wahrgenommen wird, dass ich klinge wie mein Sohn und nicht mein Sohn wie ich oder so.
Finde ich gut. Zugegeben, die Formulierung habe ich ein bisschen nachgedacht.
Nein, passt schon. Wir haben ja so ein wahnsinnig gutes Auskommen miteinander und das darf ich an der Stelle auch sagen, also wir sind auch die ersten Kritiker untereinander. Also Oscar schickt mir seine Sachen 4 in der Früh, wenn er irgendwas gemacht hat, was mich ab und zu mal nervt, weil ich habe das Handy aufgrund meiner Kinder oft nicht ausgeschaltet oder so. Und höre es mir dann natürlich zu meiner Zeit an und gebe ihm relativ schnell Feedback. Und das ist ein sehr, sehr, sehr straight immer, und natürlich mit großer Liebe und mit großem Respekt vor allem, was er tut, aber wir versuchen auch straight zu sein und er macht das vice versa auch. Also er ist wirklich der erste Mensch, dem ich das schicke, ist niemand in einer Band oder so, wenn ich irgendwelche Demos aufnehme, sondern er. Und insofern kann es sein, dass wir dann uns immer näher angleichen dann.
Auf dem Cover bist du allein zu sehen, wenn ich da die endgültige Coverversion zu Gesicht bekommen habe. Es ist neu in der Bandhistorie von Naked Lunch, glaube ich. Ich habe gestern noch versucht, alle Alben-Cover ausfindig zu machen. Jetzt überspitzt gefragt, ist es in Wahrheit ein Soloalbum mit Band?
Nein, das will ich nicht. Ich möchte das nicht so betrachten. Sonst hätte diese Band vielleicht aufgelöst und ein Oliver Welter Soloalbum gemacht. Das habe ich aber nicht gemacht. Also, mir ist diese Zusammenarbeit und der Input der anderen auch wahnsinnig wichtig, obwohl er vielleicht nicht so vordergründig irgendwie auch anderen klar wird oder so, aber für mich ist das wichtig. Und ich habe mit den anderen, mit den damals noch übrig gebliebenen Boris Hauf und Alexis Dinsky, jetzt immer noch in der Band sind, die schon lange dabei sind, auch da und dort immer wieder an ein paar Songs gearbeitet. So. Und diese Sessions mögen vielleicht effektiv nicht zielführend gewesen sein, aber sie haben mich auch einfach auf den richtigen Weg gebracht. So. Genau, und auf dem Cover, ja, ich meine, es ist vielleicht, ist neben der Songs for the Exhausted irgendwie schon mein persönlichstes Album, das muss man einfach so sagen, genau. Und das hat den Grund und den anderen Grund hat es einfach, das sind pragmatische Gründe auch, weil diese Band ist verstreut in alle Winde. Also die Herrschaften zu einem Fototermin zusammenzubringen, ist ein logistischer Irrsinn. Und da was ja nahe liegt, einfach mich herzunehmen.
Das geht am schnellsten.
Und meine Eitelkeit ist auch befriedigt.
Okay, super. Wenn wir schon bei der Band sind, in welcher Besetzung werdet ihr auf Tour gehen? Also genau in der, mit der die Platten dann letztlich eingespielt wurde? Oder wird es dann kleinere und größere Besetzungen geben?
Na, es ist jetzt die Band ist von 4 auf 5 angewachsen, weil wir eben erstmal eine neue Bassistin haben. Das ist die Rome, die man auch kennt von Paul's Chats und die spielt gefühlt 25, nicht nur ein Gefühl, so in echt 20 Wiener Bands und outet sich dadurch als absoluter Musiknerd. Und der Wolfgang Lehmann, ein Steirer, den ich so wahnsinnig schätze für seine Arbeit und der wahnsinnig wichtig auch für dieses Album war und der übernimmt quasi, ich bin jetzt mit 2 getan und ja, damit wir auch so rockig klingen können live.
Wenn wir noch einmal kurz nach hinten schauen, in die Folge 28 dieses Podcasts, wie verlief die Winterreise mit der Clara Frühstück, über die wir damals gesprochen haben? Es war zart, glaube ich, weil ihr habt es mit der Tour gestartet und dann war gleich einmal der erste krankheitsbedingte Riss. Aber jetzt gibt es wieder Konzerte offensichtlich zwischendurch. Wie ist das alles gelaufen? Wie ist die Platte gelaufen? Wie sind die Konzerte gelaufen, die möglicherweise sehr weit zeitlich verstreut waren?
Nein, wir haben schon regelmäßig gespielt, aber also wir haben es quasi so, wenn wir selbst in unsere Historie schauen, wir haben schon echt viel gespielt, auch so in den letzten Jahren so, vielleicht nicht so viel, wie wir wollten, aber schon eine Menge. Also allein am Burgtheater, am Akademietheater in dem Fall, haben wir es jetzt 21 Mal gespielt.
Wow.
Genau, und waren damit auch da und dort, also in Rumänien, in Italien, in Deutschland, und haben es auch in Österreich da und dort gespielt und werden jetzt, eben, wir haben es gerade wieder im Akademietheater gespielt und spielen jetzt ein paar Shows im Rabenhof, dann im Wiener Mut, in Stuttgart und jetzt auch für Radio Belgrad eine Live-Session in Belgrad. Also wir sind sehr zufrieden und es ist nicht einfach mit dem Programm, weil dieses Programm es Menschen auch nicht einfach macht. Man setzt sich zwischen alle Stühle. Die Hardcore-Schubertianer, die diese Schubertianen feiern, die würden uns eher anzünden, als dass sie uns einlüden. Und da muss man halt immer schauen, wo quasi so, wirklich so offene Ohren und offene Herzen sind, die bereit sind, sich da auf diese Reise mit uns einzulassen.
Vielleicht noch einmal kurz auf den Titel des aktuellen Albums. Der Titel ist ja sehr ernst gemeint. Du warst schwer krank und hast möglicherweise sogar einen Vorgeschmack dann auf den Abschied bekommen. Was hat denn dann geleuchtet? Weil du gesagt hast, das Licht im Tunnel an, das glaubst du nicht, aber die Lights stehen eben vorne. Ist das dann auch die Musik von anderen oder was bringt dich dann durch die düsteren Zeiten?
Na, es ist natürlich, also Kunst im Allgemeinen, ich glaube, das ist, ich habe einmal, das ist ein schönes Satz, stammt tatsächlich von mir. Also ich zitiere mich sehr gerne, irgendwann mal gefragt worden bin. Und Kunst ist dafür da, um zu sorgen, dass die Welt niemals gänzlich düster wird. Und das sieht man ja durch alle Zeiten, durch alle wahnsinnig dunklen Zeiten, was uns quasi auch geblieben ist, ist die Musik, ist Literatur, ist bildende Kunst, weil sie einfach ein Abbild von dieser Zeit sind, aber auch gleichzeitig so Anker. Und es gibt so wahnsinnig schöne poetische Verfilmungen, wie der Pianist oder so, der quasi als einziges Motiv, nachdem er alle verliert oder so, einfach sein Klavierspiel hat oder so. Und auch mit dem es irgendwie schafft, diese beschissene Zeit in irgendeiner Form zu überleben oder so. Und ich glaube an das jetzt nicht, dass Kunst so großartig verändern kann und künstlerische Darstellung, aber sie kann einfach dieser Riesenanker sein für viele Menschen. Und also wirklich auch, wenn überall das Licht runtergeschalten wird und du hast aber nur noch die Musik oder hast nur noch den Gedanken an Zeilen, die du mal gelesen hast oder sowas, können die sehr viel wert sein. Aber grundsätzlich stehen die Lichter jetzt weniger für das, sondern einfach für Humanismus im Allgemeinen und für die Selbstbestimmbarkeit und die Möglichkeit des Menschen, sich für die oder die Seite zu entscheiden. Und ich glaube, weil sonst müsste ich mich umbringen und sonst müssten wir uns alle umbringen, wenn wir nicht den Glauben hätten, dass wir es als Menschheit im Großen oder im Kleinen irgendwie noch schaffen, das Ruder rumzureißen und halbwegs miteinander auszukommen auf dem Planeten.
So, weil das Haubentaucher Shorts hast, sind wir schon fast am Ende, noch nicht das Mikro weglegen. Unsere letzte Rubrik kommt noch, die heißt in aller Kürze und die wird jetzt halt ein Hauch heiterer als das, was wir vielleicht zum Schluss besprochen haben. Kurze Frage.
Das war gar nicht düster, sondern ich glaube, wie gesagt, an Humanismus, ja. und an das Gute Menschen, das wäre mir zu naiv, aber...
Ja. So, auf jeden Fall nicht ganz so kurze Fragen, aber bitte ganz kurze Antworten. Wie oft warst du in den vergangenen 2 Jahren auf einem Fußballplatz?
Öfters.
Und wo dann?
Ich war bei Rapid, also meinst du das aktiv zuschauen?
Ja, klar. Ja, also spielen wirst du jetzt nicht mehr wahnsinnig oft.
Nein, ich spiele immer leider, weil ich habe, meine Hüfte ist kaputt und ich war ja ein unfassbar, das ist keine kurze Antwort. Also Hans Krank hat mich immer mit Hans Krank gespielt und er hat gesagt, Walter, dein Problem ist, du warst gern Kicker-Uhren. Aber bist halt ein schlechter Kicker quasi. Ich glaube, ich bin ein guter Kicker, aber er hat gesagt, ich bin nicht so gut. Und bei mir ist es umgekehrt, hat er gesagt. Ich war halt gern Musiker geworden.
Mhm. Ja. Okay, also du warst öfter am Fußballplatz, unter anderem in Wien.
Ich wohne in Wien und ja, genau, und Rapid ist mein Verein.
Okay. Aha, okay. Wie heißt der Klagenfurter Bürgermeister und warum sollten wir das wissen?
Der heißt Scheider und das sollte eigentlich gar keiner wissen. Er sollte einfach totgeschwiegen werden bis in alle Ewigkeiten und es ist ein unheilvoller Mensch und Mann.
Okay. Was ist charmanter, Graz oder Wien?
Wien.
Gut, Oliver, herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Also im Studio ist gut.
Das ist ein sehr schönes Studio, ich freue mich, hier zu sein.
In diesem Medienarchiv hier. War super, dass du da warst. Gute Weiterreise, viel Erfolg mit der Platte.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Das war der Haubentaucher Podcast. Nächstes Monat gibt es mehr.
Hat. Und wer hat's produziert? Das Pod. deiner Podcast-Agentur.